Ich bin eine Predigt der City Church Würzburg. Predigten der City Church Würzburg gibt es im Internet.
Im Internet
unter www.citychurch.de.
Ja, hallo Schatz, ich habe gerade Pause. Ich wollte nur fragen, ob du Lust hast, heute Abend ins Kino zu gehen.
Warum nicht? Das haben wir schon lange nicht mehr gemacht.
Entschuldigung?
Einen Augenblick, Karin, bitte.
Ja? Ich bräuchte das Antragsformular B3. Kriege ich das bei Ihnen?
Ja, sicher. Da bin ich für zuständig. War ich schon immer.
Ja, Entschuldigung, ich bin neu hier.
Ja, kein Problem. Bringe ich Ihnen nachher vorbei.
Super, vielen Dank. Tschüss.
Tschüss. Welches Büro haben Sie?
Nummer 1.
Ha! Die 1. Ich bin seit 8 Jahren hier.
Was ist los?
Der Neue ist gerade mal eine Woche hier und bekommt das Büro Nummer 1. Ich bin seit 8 Jahren hier und habe das Büro Nummer 10.
Na und?
Ja, jeder weiß doch, dass Büro 1 das Beste ist. Es ist groß, hat große Fenster, ist klimatisiert. Büro 10 ist winzig, es hat nicht mal eine Heizung.
Ich habe dir schon immer gesagt, du sollst dich mehr um deine Karriere kümmern. Du machst immer nur Dienst nach Vorschrift, damit fällst du eben nicht auf. Du musst denen zeigen, was sie an dir haben. Zeig denen, dass sie dich brauchen.
Bitte, ich bearbeite einfache Sachanträge. Wie soll ich mich da hervortun?
Sag doch, es gäbe noch eine andere Firma, die sich für dich interessiert. Das steigert deinen Marktwert.
Mein Marktwert? Sag mal, hast du was getrunken?
Jetzt sei mal ein wenig ehrgeizig.
Na schön, ich leg auf.
Du schaffst das. Mach's gut.
Herr Reuss, könnte ich kurz stören?
Sicher, Herr Reier. Kommen Sie rein, was kann ich für Sie tun?
Ich habe gehört, dass Sie dem Neuen das Büro Nummer 1 gegeben haben.
Das ist richtig.
Ja, es ist das beste Büro. Das ist eine Art Begrüßungsgeschenk statt einem Geschenkkorb, oder?
Nein, das ist sein Büro. Den Geschenkkorb hat er auch bekommen. Und 2 Karten fürs Theater. Warum fragen Sie?
Naja, ich bin seit 8 Jahren hier und ich habe immer noch Büro Nummer 10. Wieso kriegt der Neue die 1?
Ist eben frei geworden. Ich weiß, tut mir leid, Herr Reier. Sie haben viel für Grace und Virtual getan, aber ich kann da einfach nichts machen.
Naja, ich bin sehr gefragt im Moment.
Wie bitte?
Ich wollte es eigentlich so nicht sagen, aber ich bin sehr gefragt, sehr, ja.
Soll das heißen, eine andere Firma interessiert sich für Sie?
Ja, so ist es.
Welche denn?
Corny und Flaky.
Nie gehört.
Die gibt's aber. Gesetzt den Fall, wir kämen zu einer Übereinkunft, was mein neues Büro angeht, dann wäre ich bereit, Corny und Flaky zu sagen, ihr könnt euer Angebot vergessen.
Sie wollen Ihren alten Boss erpressen, was?
Ja, ein bisschen vielleicht.
Sie sind ein guter Mitarbeiter. Ich verliere Sie nur ungern, also wie kann ich Ihnen helfen?
Geben Sie mir Büro 1.
Ausgeschlossen, was anderes.
Büro 2?
2 ist auch schon vergeben.
Büro 3 oder 4, ganz egal, irgendwas Einstelliges mit Fenstern. Die 2-stelligen, die liegen alle auf der Innenseite des Gebäudes.
Nein, es ist alles besetzt. Ich sage Ihnen was, warten Sie einen Monat und Sie bekommen Büro Nummer 12.
Ich bin doch schon in der 10.
Mann, ich versuche Ihnen zu helfen, was wollen Sie von mir?
Ich will den Respekt, den ich verdiene. Ich meine, ich arbeite seit 8 Jahren hier bei Gress und Virtual. Büro 1 wäre gerecht. Wenn ich es nicht bekomme, dann...
Dann was?
Naja, dann werde ich wohl kündigen.
Schön, Sie haben gewonnen. Ich sage, was wir tun werden. Wir nehmen Büro 10 1 und umgekehrt.
Ja, aber das bleibt doch dasselbe Büro.
Was wollen Sie von mir? Mehr kann ich nicht für Sie tun. Dann machen Sie, was Sie machen möchten und viel Glück bei Corny und Flaky.
Na Schatz, wie hat's geklappt?
Nicht ganz so gut. Hab gekündigt.
Du hast gekündigt? Was ist passiert?
Naja, ich wollte Reuss unter Druck setzen, aber er biss nicht an und jetzt lässt er mich gehen.
Das geht nicht. Du brauchst den Shop. Wir müssen die Hypothek abbezahlen. Geh noch mal hin und sag ihm, du hast es nicht so gemeint.
Karin, das kann ich nicht machen. Das ist doch hochpeinlich.
Auf der Straße zu wohnen ist auch hochpeinlich. Jetzt mach schon.
Na gut. Herr Reuss?
Was ist denn noch?
Ja, ich wollte nur fragen, wie lange ich denn so noch vertraglich gebunden bin, bis ich zu Corny und Flaky wechseln kann.
Wenn Sie möchten, können wir gleich einen Aufhebevertrag machen. Sie können sofort gehen.
Bei Corny und Flaky, das ist schon gut, aber ich frage mich, ist das auch das Optimale? Ich weiß nicht, ob die so ganz in meine 5-Jahres-Planung reinpassen.
Sie wollen bleiben.
Ja, so ist es.
Und dieses Respektding ist damit gegessen?
Kein Problem mehr, nein, nein.
Schön, Sie können bleiben.
Vielen Dank, Herr Weiß. Vielen, vielen Dank. Das ist super. Ach, und Ihre Idee mit, dass man Büro 10, Büro 1 nennen könnte, finde ich super. Echt klasse Idee.
Ah, sehen Sie, Raya. Das Problem ist dieses, wenn ich Ihnen erlaube, Ihr Büro 10 Nummer 1 zu nennen, dann möchten alle Mitarbeiter das Büro Nummer 1, sich Büro Nummer 1 nennen. Und das ist mir einfach zu riskant.
Naja, vielleicht, da ich gerade gekündigt habe, wie wär's denn mit einem Geschenkkorb zur Begrüßung?
Raya, waren Sie überhaupt auf so einem Gebäudehaus, ne? Das kann ich nicht machen.
Mann, seit 8 Jahren bin ich hier. Irgendwas muss man mir doch geben. Ich möchte doch nur, dass auch meine Frau merkt, dass ich anerkannt werde. Dann geben Sie mir was anderes. Irgendwas, vielleicht eine besondere Telefonnummer für mein Büro.
Eine Telefonnummer?
Ja, irgendwas Außergewöhnliches. Vielleicht 12345.
Mann, Raya, wollen Sie mich verarschen? Sowas gibt's doch überhaupt nicht. Außerdem, da die Telekom die Nummern zu. Da habe ich keinen Einfluss drauf.
Na, Mann. Und was ist mit einem Kinogutschein?
Kinogutscheine, die habe ich. Von mir aus. Herr Raya, willkommen bei Gress & Virtual.
Vielen Dank. Das tut echt gut, so anerkannt zu werden. Das ist super. Moment mal, wir sind abgelaufen. Ist cool, ist cool.
Eine Lektion, die wir irgendwann alle lernen in unserem Leben, manche von uns schon als Kinder, allerdings wollen wir sie oft bis ins hohe Alter nicht wahrhaben. Eine Lektion, die wir alle lernen, ist die, dass das Leben nicht gerecht ist. Selbst wenn du derzeit in Büro 1 sitzen solltest, übertragen gesprochen, musst du das eigentlich zugeben. Nicht jeder Erfolg ist wirklich hart erarbeitet und nicht jeder Misserfolg ist tatsächlich auch selbst verschuldet. Manchmal oder sogar oft ist das Leben einfach nicht gerecht. Auch der Erfolg hat, sagt, naja, ein bisschen Glück gehört schon dazu. Und ein bisschen Pech kann in unserem Leben bedeuten, dass wir für Leistungen nie die Anerkennung bekommen, die wir verdient haben. Das sagt sich jetzt so leicht, das ist aber im Einzelfall manchmal ganz schön hart. Ich habe am Freitag einen Film gesehen, ich muss das doch wieder runtermachen, das ist zu hoch oben. Der das so ein bisschen thematisierte, das Streben nach Glück mit Will Smith. Der steht ja eigentlich sonst für andere Filme, aber dieser ist ganz anders als seine sonstigen. Ein sehr sehenswerter Film, nicht spannend, wenig Handlung, es passiert eigentlich so gar nicht viel in dem Film, außer, dass es die Geschichte eines kleinen Mannes erzählt, der darum kämpft, eine Chance im Leben zu bekommen, eine berufliche, und für ein bisschen Glück in seinem Leben kämpft, sodass sein kleiner Sohn nicht mit ihm auf der Straße leben muss. Das Streben nach Glück. Wir alle streben letztlich nach Glück in diesem Leben, nach was auch sonst. Ich meine, der meint mit jetzt nicht irgendwie steinreich werden, sondern irgendwie einfach nur ein wenig Glück, sodass wir dieses Leben ein gutes Leben nennen könnten. Und Anerkennung für das, was wir leisten, gehört da dazu. Dass anerkannt wird, was ich bin, wer ich bin, dass mein Leben irgendwie eine Bedeutung hat, dass es wertgeschätzt wird. Aber dieses Glück zu finden, bleibt Glückssache. Und es wird nicht gerecht verteilt. Dieser Predigtreihe geht es in einem weiteren Sinne um Glück, im engeren Sinne eigentlich um ein anderes Wort, nicht um das Wort Glück. Aber dieses Wort, um das es geht, ist eigentlich mit dem Wörtchen Glück verwandt. Es ist nicht das Wort Boah, aber es ist das Boah-Wort, das Wort, was uns zum Staunen bringt. Es ist das Wort, ein biblisches Wort, was eigentlich alles zusammenfasst, was die Bibel das Evangelium nennen würde, also die gute Nachricht von Gott. Es ist ein Wort, was die gute Nachricht zusammenfasst, auf ein Wort zusammenbringt. Ich meine das Wort Gnade. Es geht in den nächsten 4 Wochen immer irgendwie um Gnade. Und was das für unser Leben bedeutet und was das für ein Gott ist, der von sich sagt, dass er ein gnädiger Gott ist. Wir verbinden mit Gnade oft so ein Wort irgendwie aus dem Rechtswesen fast, ja. Also wenn wir Gnade sagen, dann denken wir an etwas, da hat jemand etwas verschuldet und das wird ihm jetzt gnädigerweise erlassen.
Das nennen wir dann Gnade, Gnade vor Recht. Und wenn wir an Gottes Gnade denken, dann denken wir auch in diesen Kategorien. Wir Menschen sind die Sünder und Gott vergibt uns trotzdem. Das steckt schon auch in Gnade drin. Aber Gnade, wie ich sie in den nächsten 4 Wochen oder wie wir sie in den nächsten 4 Wochen meinen, meint mehr als nur diesen Aspekt. Gnade, wie die Bibel sie meint, ist viel, viel mehr. Das Wörtchen, was im Griechischen da steht, ist das Wörtchen Charis. Und da schwingen auch Bedeutungen mit wie Güte, Freundlichkeit, Geschenk. Wir haben das mit dem Geschenkding, das haben wir in dem Wörtchen begnadet sein. Also nicht begnadigt, sondern begnadet, ein begnadeter Künstler, ein beschenkter Künstler. So. Und ich würde sagen, in diesem Leben Gnade zu finden, das ist letztlich Glück finden. Jemand hat mal gesagt, letztlich sind wir Menschen irgendwie alle auf der Suche danach, nach Gnade. Nach jemandem, der uns Gewissheit geben kann, hey, du bist mit deinem Leben so, wie du bist, in Ordnung. Und zwar in einem umfassenden Sinne irgendwie. Alles ist gut. Ja, ich meine das nicht so platt. Ich meine die tiefe Erfahrung, die mir für mein Leben die Gewissheit gibt, hey, letztlich ist es gut. Du bist okay. Das steht über deinem Leben. Nicht du musst kämpfen, damit dein Leben gut wird. Dieser jemand, der hat auch geschrieben, eine Zeit lang lehnte ich die Kirche ab. Er ist ja mindestens christlicher Autor. Bin ich eigentlich noch da? Ja, ne? Das klingt nur ein bisschen anders gerade. Ich weiß nicht, ob er auch Pastor ist, aber jedenfalls schreibt er, ich lehnte eine Zeit lang die Kirche ab, weil ich dort so wenig Gnade erlebte. Ich kehrte zur Kirche zurück, weil ich nirgendwo sonst Gnade gefunden habe. Also wenn ich Gnade sage, dann meine ich das, was würden wir es finden, unsere Sehnsucht nach Glück beenden würde. Etwas, was leider in dieser Welt so nicht zu finden ist. Diese Welt ist nicht gnädig, sie ist noch nicht mal gerecht. Jetzt habe ich gedacht, ich zeige euch einen kleinen Clip, der, wie ich finde, total zeigt, was Gnade ist, obwohl das Wörtchen Gnade darin überhaupt nicht vorkommt, das Wörtchen Gott auch nicht. Und trotzdem kommt es dem sehr nahe, von dem, wie Gott unser Leben sieht. Die Idee, dass dieser Clip eigentlich ein bisschen was von Gottes Gnade symbolisiert, ist nicht von mir, habe ich geklaut von jemand anderem, der das benutzt hat. Aber ich zeige euch den Clip jetzt auch. Manche von euch kennen Paul Potts. Man kann von diesem Mann sagen, schön, wenn ihr ihn nicht kennt, dann ist es übrigens noch netter gleich, dieser Clip. Man kann von diesem Mann sagen, dass er ein Niemand war. Man kann wahrscheinlich auch sagen, dass er nicht wie ein Mann wirkt, der im Büro 1 gesessen hat bisher in seinem Leben und irgendwie viel Glück hatte. Ohne ihm zu nahe treten zu wollen, wenn ihr ihn gleich seht, man kann glaube ich auch sagen, er sieht jetzt nicht besonders gut aus. Er guckt ein bisschen schief, die Zähne sind ein bisschen schief, er wirkt auch so ein bisschen unbeholfen. Trotzdem hat er einen Traum davon, eines Tages das tun zu können, wovon er glaubt, dass er dafür geboren wurde. So, und letztes Jahr trat dieser Paul Potts in einer Talentshow auf in England. Und jetzt schaut euch mal diesen Clip an und achtet mal auf die Gesichter der Jury, gerade am Anfang, wo er sagt, dass sein Traum ist, Opernsänger zu werden. Und dann die Gesichter der Jury und wie diese Gesichter sich verändern in diesem Clip. Ist auf Englisch, aber ich glaube, man kriegt es trotzdem, versteht es trotzdem.
But for the next contestant, the world of showbiz seems a million miles away.
It's Paul, a mobile phone salesman from South Wales.
By day, I sell mobile phones. My dream is to spend my life doing what I feel that I was born to do.
Paul, what are you here for today, Paul?
To sing opera. I've always wanted to sing as a career. Confidence has always been sort of like a difficult thing for me. I've always found it a little bit difficult to be completely confident in myself.
Okay, ready when you are.
Thank you. So you work at Carphone Warehouse. And you did that. I wasn't expecting that.
No, neither was I.
This was a complete breath of fresh air. I thought you were absolutely fantastic.
You have an incredible voice. I think if you keep singing like that, you are going to be one of the favourites to win this whole competition.
I think that we've got a case of a little lump of coal here that is going to turn into a diamond.
Okay.
Moment of truth, young man. Piers.
Absolutely yes.
Amanda?
Yes.
Paul, you are true to the next round.
Congratulations.
Unbelievable. I had so simple.
You must be over the moon. I am.
A bit shocked at
home. Are you?
And as Paul heads home happy, the judges think they might have found something special in Cardiff.
I like shows where somebody isn't a professional, has a talent, isn't aware of it, has a normal job, and then you see something else. Mm. I like that. Mm. And that's what that guy has.
A discovery little gem. Mm.
Yeah.
A frog that will turn into a prince.
Yeah.
Ein Frosch, der sich an einen Prinz verwandelt, sagt sie zum Schluss. Also man könnte ja fast weinen, ne, wenn man das schaut. Weil hier plötzlich die Schönheit, das Besondere eines Menschen zum Vorschein kommt, der sonst so wenig begnadet wirkt. Und auf einmal findet er Anerkennung. Und in gewisser Weise glaube ich, so sieht Gott uns. Gnade Gottes bedeutet, dass uns jemand so sieht, wie wir wirklich sind und dass er uns auch noch wunderschön findet. Und zwar eigentlich, müsste man sagen, noch krasser als in dem Clip. Weil hier wurde ja einfach nur jemand verkannt bisher und jetzt wird es entdeckt, dass er ja doch was ganz Besonderes kann, was die wenigsten von uns können. Er hat eine Stimme, die ihn weltberühmt machen kann vielleicht. Eigentlich könnte man sagen, naja, das, was hier ist, ist eigentlich nur gerecht. Endlich bekommt jemand Anerkennung, die er verdient. Endlich bekommt er Büro 1. Hätte er total grottig gesungen, so wie man es erwartet, wenn man ihn zum ersten Mal sieht, dann hätte er wahrscheinlich die Gnadenlosigkeit der Jury, ich weiß nicht, vielleicht sind die netter als Dieter Bohlen da drüben, aber hätte er das erlebt. Also man müsste eigentlich sagen, Gott handelt mit uns noch mit einer Gnade, die das noch weit übersteigt. Die verdiente Gnade, das hier ist verdiente Gnade, noch weit übersteigt. Jesus erzählt mal eine Geschichte, um zu erklären, wie völlig anders Gottes Gnade ist als unsere. Jetzt komme ich zu dieser merkwürdigen Gleichung, die da oben steht. 12 Stunden entsprechen 120 Euro, eine Stunde entspricht 120 Euro. Diese Geschichte macht deutlich, wie Gott rechnet. Deswegen sind die ganzen Titel immer so Rechnungen. Diese Geschichte macht deutlich, was Charis, Güte, Freundlichkeit, geschenkte Gnade bei Gott ist. Die Geschichte erinnert ein bisschen an das Theaterstück von vorhin. Weil sie auch in der Arbeitswelt spielt. Ich lese mal Matthäus 20, 1, den ersten Teil dieser Geschichte. Da sagt Jesus, denn mit dem Himmelreich ist es wie mit einem Gutsbesitzer, der sich früh am Morgen aufmachte, um Arbeiter für seinen Weinberg einzustellen. Er fand etliche und einigte sich mit ihnen auf den üblichen Tageslohn von einem Denar. Dann schickte er sie in seinen Weinberg. Gegen 9 Uhr ging er wieder zum Marktplatz und sah dort noch andere untätig herumstehen. Geht auch ihr in meinen Weinberg arbeiten, sagte er zu ihnen. Ich werde euch dafür geben, was recht ist. Dann gingen sie auch zur Arbeit. Um die Mittagszeit und dann noch einmal gegen 3 Uhr ging der Mann wieder hin und stellte Arbeiter ein. Und als er gegen 5 Uhr das letzte Mal zum Marktplatz ging, fand er immer noch einige, die dort herumstanden. Was steht ihr den ganzen Tag hier herum? Fragte er sie. Es hat uns eben niemand eingestellt, antworten sie. Da sagte er zu ihnen, geht auch ihr noch einmal in meinen Weinberg arbeiten. Am Abend sagte der Weinbergsbesitzer zu seinem Verwalter, ruf die Arbeiter zusammen und zahle ihnen den Lohn aus. Fang bei den Letzten an und hör bei den Ersten auf. Kurzer Break, die Geschichte, die Jesus hier erzählt, spielt sich im ganz normalen Arbeitsrhythmus der damaligen Zeit ab. In einem Weinberg muss gearbeitet werden, kennen wir hier auch irgendwie. Passiert ab und an und dann offensichtlich gibt es Zeiten, wo der Besitzer mal eine Menge Arbeiter braucht. Und er fand sie damals auf dem Marktplatz. Dort standen früh um 6 die Tagelöhner. Und er zahlt für einen normalen 12-Stunden-Arbeitstag, so viel hat man damals noch gearbeitet, ohne zu motzen, für einen normalen 12-Stunden-Arbeitstag zahlt er 1 Denar. Und ich habe das nachgeschaut, das ist so der übliche Tageslohn für einen Landarbeiter. Es wird ja auch gesagt, er kam mit ihnen überein, ob der Lohn okay ist. Und so kommt die Rechnung zustande. Ich habe so überlegt, naja, wenn heute ein üblicher Stundenlohn jetzt 10 Euro wäre, dann entspricht das bei 12 Stunden Arbeitszeit 120 Euro. Mittlerweile denke ich, na, 120 Euro Arbeitslohn für den ganzen Tag bei so einem einfachen Landarbeiter ist vielleicht ein bisschen hochgegriffen, aber gut, schaut man noch brutto, sagen wir es brutto, bezahlt man Steuern und so. Was ich damit meine mit den 120, einfach so ein Tageslohn, ja. Auf alle Fälle zahlt er diesen korrekten, angemessenen Lohn. Von einem Denar am Tag konnte man damals gut leben. Man wurde nicht reich, aber man konnte gut leben. So, jetzt geht der Typ aber noch 4-mal am Tag zum Marktplatz. Um 9, um 12, um 3 und um 5, eine Stunde vor Schicht. Und er stellt jeden ein, der danach findet. Man kann sich ja fragen, wo sind die Typen gewesen morgens um 6, die jetzt da nachmittags stehen? Waren die zu faul zum Aufstehen? Sind die schon wieder gefeuert? Oder wird nicht gesagt. Sie sagen, es hat uns eben niemand eingestellt. Man weiß nicht, mit welchem Ton das klingt. Also ist das so eine billige Ausrede? Oder ist es wirklich, dass Leute, die wirklich irgendwie Pech hatten? Egal, die eine Stunde sollen auch sie noch was tun. Und er sagt ihnen, das wird zwar nur bei den Ersten da berichtet, aber man hat den Eindruck, das sagt er diese 4-mal. Jedes Mal sagt er den Leuten, ihr bekommt, was recht ist. Mit den Ersten hat er 1 Denar ausgemacht, mit den anderen sagt er, ihr bekommt, was recht ist. So, jetzt am Abend ist Zahltag. Der Lohn wird ausgezahlt. Und zwar, so sagt der Mann es seinem Verwalter ausdrücklich, zuerst sollen die bekommen, die am wenigsten bekommen haben, die am wenigsten gearbeitet haben. Die anderen sollen noch dabei sein, könnte man ergänzen. Und jetzt kommt eigentlich das, worum es in der Geschichte geht. Das eine ist die Vorgeschichte, jetzt kommt der eigentliche Teil. Die Männer, die erst gegen 5 Uhr angefangen hatten, traten vor und erhielten jeder 1 Denar. Als nun die Ersten an der Reihe waren, dachten sie, sie würden mehr bekommen. Aber auch sie erhielten jeder 1 Denar. Da begehrten sie gegen den Gutsbesitzer auf. Diese hier, sagten sie, die zuletzt gekommen sind, haben nur 1 Stunde gearbeitet und du gibst ihnen genauso viel wie uns. Dabei haben wir doch den ganzen Tag über schwer gearbeitet und die Hitze ertragen. Da sagte der Gutsbesitzer zu einem von ihnen, mein Freund, ich tue dir kein Unrecht. Hattest du dich mit mir nicht auf 1 Denar geeinigt? Nimm dein Geld und geh. Ich will nun einmal den Letzten hier genauso viel geben wie dir. Darf ich denn nicht mit dem, was mir gehört, tun, was ich will? Oder bist du neidisch, weil ich so gütig bin? Da ist die Geschichte fertig. Aber Jesus fügt dann noch den Satz an. So wird es kommen, dass die Letzten die Ersten sind und die Ersten die Letzten. Man kann sagen, bei Gott sind 12 Stunden Arbeit 120 Euro wert und 1 Stunde summa summarum auch. So rechnet Gott. Und das ist nicht gerecht. Aber das ist Gnade. Jesus hat die Geschichte, wie alle seine Geschichten, nicht einfach so zum Spaß erzählt, sondern sein Freund Petrus hat ihm vorher eine Frage gestellt. Und es ist letztlich die Frage nach Büro 1 gewesen. Die Frage nach dem Glück. Petrus hat gefragt, Jesus, du weißt, wir haben alles zurückgelassen und sind dir nachgefolgt. Was werden wir dafür bekommen? Also mit meinen Worten, Jesus, wir haben ganz schön viel riskiert, wir haben viel aufgegeben. Meine bescheidene Frage, lohnt sich diese Sache? Wir sitzen irgendwie immer noch nicht in Büro 1, eher in Büro 10 oder überhaupt nicht im Büro. Und das Leben fühlt sich noch nicht so nach Glück an. Und die Frage ist nur, wendet sich das Blatt noch? Also uns scheint das Leben bisher ein wenig ungerecht. Werden wir noch entdeckt, könnte man sagen mit Paul Pass. Werden wir noch entdeckt oder... So ungefähr könnte man Petrus' Frage umschreiben. Die Frage nach dem Glück, nach Gerechtigkeit, nach Anerkennung. Und dann erzählt Jesus diese Geschichte. Und versucht ihm und den anderen deutlich zu machen, wie Gott ist. Und ja, er sagt damit, Gott ist ein wenig anders. Er rechnet anders. Er versteht Gerechtigkeit auch anders als wir. Den Leuten hat er auf dem Markt immer gesagt, ihr bekommt, was recht ist. Und dann gibt es abends 1 Denar. Er versteht Gerechtigkeit anders als wir. Und man muss sagen, das ist unser unvorstellbares Glück, dass Gott so ist. Nur die Rechnung, wer viel leistet, bekommt auch viel. Die geht bei Gott nicht so direkt auf. Wenigstens nicht in dieser Geschichte. Aber man könnte sagen, hey, wenn ihr euch jetzt auch wie die Letzten fühlt, wenn ihr wüsstet, wie Gott ist, wüsstet ihr auch, dass ihr reich seid. Jetzt schauen wir uns die Geschichte noch mal ein bisschen genauer an, um zu gucken, hey, was sagt Gott, was sagt Jesus über Gott mit diesem Gleichnis? Ich habe drei relativ trocken klingende Titel. Der erste ist einfach das Wesen Gottes. Die Geschichte sagt uns etwas über das Wesen Gottes. Ich habe versucht, zu jedem ein Bild zu finden. Zum Wesen Gottes ist mir wirklich irgendwie kein gutes, habe ich kein gutes gefunden. Vielleicht ist das auch ganz gut. Es wäre komisch, wenn man Bilder fände bei photocase.de, die oder photocase.com, weiß ich gar nicht, die Gott beschreiben. Ne? Aber gut, dieser Lottoschein, vielleicht steht er ein bisschen für eine Chance auf einen Riesengewinn und trotzdem sieht dieser Lottoschein relativ unscheinbar aus. Die Hauptfigur in dieser Geschichte, die Jesus erzählt, ist ja der Gutsbesitzer. Und man braucht nicht viel Fantasie oder viel Kombinationsgabe, um zu wissen, hey, diese Figur steht für Gott. Und die Pointe der Geschichte ist die, wo plötzlich diese unglaubliche Großzügigkeit dieses Gutsbesitzers zum Vorschein kommt, die man nicht erwartet. Dieser Mann stellt den ganzen Tag Leute ein, fünfmal läuft er zum Marktplatz, als wäre es sein inneres Anliegen, dass heute keiner ohne Arbeit bleibt. Ein sozialer Mann. Und von denen, die er um fünf noch aufgabelt, muss man beinahe sagen, naja, aus ökonomischer Sicht kann das nicht mehr viel bringen. Bis die da sind und sich umgezogen haben, ist es dann auch sechs. Er fragt aber auch irgendwie nicht danach. Er fragt nicht danach, warum drücken sie sich noch darum? Entweder, die sind ja entweder faul oder wirklich zu blöd für solche einfache Arbeit oder sie hatten echt einfach Pech möglich. Aber es interessiert den Gutsbesitzer nicht groß. Hey, ihr seid noch da, habt noch keine Arbeit, kommt mit, arbeitet noch bei mir. Er will, dass keiner zu kurz kommt. Und dann lässt er jedem dieser 5 Uhr Nichtstuer 120 Euro in die Hand drücken. Ein Tageslohn, ein Denar. Ein unglaubliches Geschenk für die, die nicht Zeit hatten, den Blaumann anzuziehen. Auf dem Markt hat er ihnen dazu gesagt, ihr bekommt, was recht ist. Also das Wesen Gottes ist so beschrieben, wenn man bei Gott bekommt, was recht ist, dann bedeutet das bei ihm nicht, du bekommst, was du verdienst, sondern es bedeutet, du bekommst Gnade. Der Denar steht für die Gnade. Also vielleicht, wenn ihr euch nur das von heute merkt, bei Gott bekommen, was recht ist, bedeutet Gnade erleben. Dann habt ihr euch das Wichtigste dieser Predigt gemerkt. Und das unterscheidet Gott von dieser Jury bei Paul Pott. Paul Potts weiß ich gar nicht genau. Sie anerkennen ja eigentlich nur, was dieser Mann wirklich leistet. Ne, eine großartige Stimme. Sie verbeugen sich vor dem wahren Talent dieses Mannes und geben ihm Büro 1. Gott drückt uns den Denar in die Hand, selbst wenn da nichts war, wofür man Schulterklopfen verdient hatte oder wofür man den Applaus ausbricht. Nicht mal eine Stunde Arbeit. Das ist Gnade. Und solche Gnade findet man in dieser Welt fast nie. Es gibt in der jüdischen Überlieferung, also nicht in der christlichen, in der jüdischen Überlieferung eine interessante Parallele. Es gibt eine Geschichte, wo man die ganz ähnlich klingt wie diese. Man hat das Gefühl, der jüdische Mensch, der diese Geschichte erzählt, kannte diese Geschichte von Jesus. Jedenfalls ist es eine Geschichte, die in einer Trauerrede erzählt wird. Und zwar die Trauerrede auf einen zu früh verstorbenen Rabbi, einen jung verstorbenen Rabbi. Und in dieser Geschichte geht es auch um Arbeiter. Auch darum, dass alle schuften den ganzen Tag. Und nur einer tut das nicht. Nur einer schuftet nur 2 Stunden. Und den Rest des Tages geht er spazieren und unterhält sich auch noch mit dem Gutsbesitzer. Die plaudern da so. Und abends kommt sie zurück. Und dann bekommt dieser Typ, der 2 Stunden gearbeitet hat, den gleichen Lohn wie die anderen. Und sie motzen, genau wie in dieser Geschichte. Die Pointe ist dann aber, dass der Gutsbesitzer sagt, der Mann hat in 2 Stunden mehr geleistet als ihr den ganzen Tag. Das mag auch Gnade sein, ne? Dann also für 2 Stunden trotzdem den ganzen Lohn zu bekommen. Aber es ist letztlich verdiente Gnade. Ne? Der hat sich das auch verdient in 2 Stunden. Der Mann ist so gut und in der Trauerrede ist das ein Bild für diesen Rabbi, der da verstorben ist. Zu früh, ne? Aber der in seiner kurzen Lebenszeit mehr geleistet hat als wir anderen. Der hat meine Großzügigkeit verdient. Das ist beinahe das Gegenteil von dem, was Jesus mit seiner Geschichte erzählt. Jesus sagt nicht, Gott honoriert Leistung, verborgene Leistung, sondern Gott beschenkt einfach so mit Gnade. Unverdient, das ist Gott. Und genau das lebte Jesus selber vor, genauso ging er mit Menschen um. Und genau das ist das, was wir in dieser Welt, ich behaupte, nur bei Gott finden werden. Das ist das, was Jesus in diese Welt gebracht hat, ein Gott, der so ist. Großzügig. So, und das ist schon fast so großzügig, dass wir Menschen das ungerecht finden und uns beschweren. Dazu sage ich zum Schluss nochmal was. Also das erste war das Wesen Gottes. Diese Geschichte beschreibt das Wesen Gottes. Um sie aber besser zu verstehen, müsste man noch über einen Begriff reden, nämlich das Himmelreich. Man kann sich ja jetzt schon fragen, naja, schön, also gut, wenn Gott so gnädig ist, was bedeutet das jetzt konkret für mein Leben, dass Gott so ist? Also angenommen, ich sitze im Büro 10, ich begegne Gott, verbringe ich dann den Rest meines Lebens im Büro 1 oder wie? Macht Gott glücklich? Und da würde ich sagen, ja, aber nicht so. Jesus hatte so ein Leben in Büro 1 irgendwie auch nicht. Die Leute, die mit ihm unterwegs waren, auch nicht. Deswegen fragen sie ja, hey, lohnt sich das oder wie? Gottes Gnade erleben bewirkt etwas anderes und eigentlich auch mehr als das, dass wir hier von den Letzten zu den Ersten werden. Die Perspektive der Geschichte, die Jesus erzählt, ist eine größere. Jesus sagt das am Anfang, mit dem Himmelreich ist es wie mit, und dann kommt diese Geschichte. Und wenn Jesus Himmelreich sagt, dann ist es gar nicht so einfach zu erklären, was er damit meint. Dann meint er Gottes Welt. Er meint nicht den Himmel, später mal den Himmel, oder das ist eigentlich nur das Himmelreich in Vollendung. Also das gehört schon dazu. Mit Himmelreich meint er schon die jenseitige Welt, eine, in gewisser Weise eine Welt, die noch kommt, aber auch eine, die jetzt schon anbricht. Und das ist das Schwierige bei Jesus, ein bisschen komische, was man zusammendenken muss. Er redet vom Himmelreich als von etwas, das noch nicht da ist und doch schon anfängt. Und zwar mit seinem Kommen in die Welt. Man könnte sagen, dein ewiges Leben fängt heute an. Das heißt nicht, dass du nicht in 50, 40, 30, 70 Jahren, wie alt immer du bist, du den Löffel vielleicht abgibst, wahrscheinlich, großer Wahrscheinlichkeit. Das bedeutet nicht, dass das nicht passiert. Und trotzdem ist dieses Leben, was du bei Gott hast, etwas, was jetzt schon anfängt und nicht nur, was später dann mal kommt. Und dieses Reich Gottes wächst im Grunde jetzt schon mit jedem, der dazukommt und Gott in sein Leben reinlässt. Für den Christen ist sozusagen, für den Glaubenden ist das Himmelreich, das Reich Gottes, das ist etwas Reales. Etwas, was so real ist, wie das tatsächliche Leben auch. Und in diesem Himmelreich gelten andere Regeln. Nicht die Regeln dieses Lebens. Da sind die Letzten die Ersten. Im Himmelreich. So, und das heißt, es mag sein, dass Jesus dir sagen würde, ja, kann sein, dass du dein Leben im Büro 10 bleibst. Und niemals Opernsänger wirst. Doch noch berühmt oder so. Aber das ist aus der großen Perspektive des Reiches Gottes, des Himmelreiches, nicht das Entscheidende. Das Entscheidende ist, Gott denkt heute schon mit Gnade, Großzügigkeit und Liebe an dich. Und bei ihm hast du ein Leben, das völlig unabhängig davon, ob du hier erfolgreich bist oder nicht, wertvoll ist, wie ein Diamant, wie der Frosch, der zum Prinzen wird. Und wenn Gott sagt, du bekommst, was recht ist im Himmelreich, dann ist das viel. Und wenn du diese Perspektive für dein Leben bekommst, dann verändert das Leben hier schon total. Also man könnte sagen, vielleicht um diese Geschichte richtig zu verstehen, müssen wir ein bisschen einen Schritt zurückgehen von unserem Leben und es so ganz anschauen. Man könnte das ja auch sagen, dass das Eigentliche dieser Geschichte passiert am Schluss, ne, am Abend. So, im Rückblick auf diesen Tag. Und vielleicht ist das so ein bisschen, dass wir ein bisschen von unserem Leben zurücktreten und das Ganze anschauen sollten. Und nicht nur so kurz, ah, Gott ist gnädig, dann werde ich ja bestimmt jetzt demnächst erfolgreicher sein oder so. Und weil das so ist, sagen Menschen, die Gott kennen, hey, ich habe eigentlich das Wichtigste gefunden, was ich brauche, um Glück zu finden, ja. Und das sagen sogar Menschen, die es überhaupt noch nie in Büro 10 geschafft haben. Ich weiß nicht, ob ihr das etwa fassen könnt, was es bedeutet, Gott zu finden. Der 5 Uhr Nichtstuer genauso gnädig behandelt wie Frühaufsteher. Einen Gott zu finden, der sagt, hey, dein ganzes Leben ist sozusagen in meine Gnade eingepackt. Meine Güte umfängt dich, die ist ständig präsent. Worüber machst du dir Sorgen noch? Das ist das, was Jesus seinen Jüngern sagen will. Und wenn wir das mal wirklich kapieren würden, dass es einen Gott gibt, der so ist, ich glaube, unsere Suche nach Glück hätte ein Ende. Der Gutsbesitzer gibt jedem Arbeiter das, was er zum Leben braucht. Man könnte sagen, na, der Denar macht die Leute nicht steinreich. Aber jeder bekommt, was er braucht, um zu leben. Und das beendet den Leistungskampf um Glück. Das macht allerdings aus dem Leben nicht ein Schlaraffenland. So, okay, so viel zum Himmelreich. Das dritte noch, der Protest. Jetzt wird es ein bisschen menschlich. Und jetzt kommt auch noch so eine Spitze dieser Geschichte rein, die uns so ein bisschen, ganz kurz vielleicht auch so ein bisschen Schubs gibt. Und hier und da ein bisschen ärgert vielleicht. Da ist der Protest, die Frühaufsteher, ne? Die finden ja die Großzügigkeit des Gutsbesitzers, also gut, zuerst finden sie cool, weil, hey, die da vorne bekommen einen Denar, das macht für mich 12 Stunden, blablabla. Gut, wird er mir 12 Denar in die Hand drücken, aber wenigstens vielleicht 5 oder irgendwie, also mehr doch wohl. Und dann sind sie motzig, also sie merken, war ein Denar. Obwohl sie morgens froh waren, zu diesem Geld, weil das ein guter Lohn ist, eingestellt zu werden. So sind wir Menschen. Wir fühlen uns immer irgendwie benachteiligt. Das hier, das verletzt unser Gerechtigkeitsempfinden. Ich glaube, Gott verletzt unser Gerechtigkeitsempfinden. Schön, dass Gott so großzügig ist, aber müsste dann nicht meine Leistung, die ja wohl eindeutig, also viel mehr, müsste die nicht honoriert werden? Und sie haben recht. Sie sagen eigentlich, was jeder von Haus aus denkt. Wer die Geschichte nicht kennt, denkt, dass die Nächsten mehr bekommen. Wir hätten uns auch gedacht, dass es mehr gibt, wenn wir da in der Reihe gestanden hätten. Man könnte sagen, das, was jeder von Haus aus denkt, ist nicht das, was das Evangelium sagt. Nicht das, was Jesus sagt. Unsere Denke und Gottes Denke, und das ist eigentlich das, worum es in der ganzen Reihe geht und warum diese Gleichungen da oben auch immer keinen Sinn machen. Unsere Denke und Gottes Denke sind einfach grundverschieden. Würden die Frühaufsteher denken wie Gott, dann hätten sie mit den 5-Uhr-Typen eine Party gefeiert, dass sie auch so viel Geld bekommen haben wie sie selber. Und sie hätten gesagt, hey, lass uns doch zusammenbleiben, wir feiern noch ein bisschen. Bringen wir nur 90 Cent nach Hause oder wie viel immer von einem Denar, keine Ahnung, wie das genannt wird. Den Rest feiern wir. Eine Party darüber, dass bei Gott keiner nach Hause geht, ohne genug zum Leben zu haben. Mein Freund, sagt der Gutsbesitzer zu dem einen da, ne? Mein Freund, bist du neidisch, weil ich so gütig bin? Und das ist so ein bisschen die Spitze, die uns vielleicht auch treffen kann. Seid ihr neidisch, warum ich so gütig bin? Ist schön, dass er hier sagt, mein Freund. Ich finde es nett, dass Gott uns so nennt, mein Freund. Warum lässt du dir meine Güte gefallen, solange sie dir gilt? Aber wenn sie einem anderen gilt, dann, puh. Ich freue mich, mein Freund, dass du dabei bist im Himmelreich, in meinem Reich. Aber die Regeln gerechter Belohnung, die sind hier nicht wichtig. Hier gilt die Regel der Güte. Und Neid hat hier keinen Platz. Gewöhn dich bitte daran. Ich glaube, dass das so ein kleiner Schuss von Jesus Richtung Kirche ist, Richtung uns, die wir uns Kirche nennen und die manchmal Menschen produziert, die so ein bisschen stolz auch auf das sind, was sie für Gott schon alles so und überhaupt geleistet haben. Und die denken, das wird schon auch honoriert werden, doch wohl. Aber wenn dieser jemand da am Anfang gesagt hat, hey, in der Welt habe ich keine Gnade gefunden, deswegen bin ich zurück zur Kirche gekommen, dann frage ich mich, und mit dieser Frage schließe ich ab, findet er dann hier in der Kirche Gnade? Also von uns, Menschen. Lernen wir, weil Gott mit uns so umgeht, besser selber gnädig mit anderen umzugehen? Jetzt seid ihr dran. Ich will abschließend noch den Segen sprechen, aber vorher kurz was dazu sagen. Dieser aaronitische Segen, den wir so oft hören, der benutzt 2 Redewendungen, die wir manchmal gar nicht so richtig wissen, was sie heißen. Und ich denke, heute würde das passen, die kurz am Anfang zu übersetzen. Da heißt es in diesem Segen, der Herr lasse sein Angesicht über dir leuchten. Jemand hat mal gesagt, das heißt im Grunde, dass Gottes Gesicht dich anstrahlt. Er lächelt dich an. Und dann heißt es weiter unten, der Herr hebe sein Angesicht auf dich. Würden wir so nie sagen. Heißt, der Herr wendet sich dir zu. Also hört mal diesen Segen mit dieser Erklärung im Hintergrund, steht noch dazu auf. Der Herr segne euch und er behüte euch. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über euch und sei euch gnädig. Der Herr hebe sein Angesicht auf euch und schenke euch seinen Frieden. Amen.
Weitere Predigten sowie Informationen zur City Church Würzburg findest du im Internet unter www.citychurch.de.